Ihr seht jetzt ein Bild zu der gleichen Jahreslosung, die wir vorhin akustisch gehört haben und didaktisch-pädagogisch verinnerlicht haben. Siehe, ich mache alles neu. Und das Bild an sich kann man nicht so ganz deutlich erkennen vielleicht. Das Motiv ist so ein bisschen verschwommen, Pastellfarben, ein bisschen ineinander übergehend und auch die Schrift ist nicht deutlich zu lesen. Ich habe das echt extra so ein bisschen undeutlich gehalten. Aber die Bibelstelle haben wir uns gemerkt, oder? Wie war das nochmal? Offenbarung. Ich kann das auch nicht so gut mit den Fingern, aber wir haben es gemerkt. Es ist gut, mit dieser Jahreslosung so richtig befreundet unterwegs zu sein, ein ganzes Jahr lang und einfach zu wissen, wo sie steht. Undeutlich habe ich das dargestellt, weil vielleicht steht uns vor Augen diese schöne Beschreibung der neuen Welt Gottes, aber eigentlich können wir uns darunter kaum was vorstellen. Wir malen uns die zukünftige Welt aus vor unserem inneren Auge. Auch die Bibel spricht an einigen Stellen ein bisschen darüber, aber nicht so richtig umfassend. Wir haben kein vollkommenes Bild von dem, was die vollkommene Welt eines Tages darstellen wird. Und dennoch sehen wir uns darauf und dir wird uns zugesprochen. Siehe, ich mache alles neu. Und undeutlich auch vielleicht von der Entfernung. Wann ist es soweit? Die ersten Christen, haben wir schon letztes Mal in der Predigt gehört, die lebten in der Naherwartung. Noch diese Generation wird das erleben, dass Jesus kommt. Aber wir leben in einer Zeit, wo das alles absolut offen ist. Wir können nur hoffen, dass eines Tages das eingelöst wird. Aber wann genau, wissen wir nicht. Diese zwei unklare Sachen machen dieses Bild ein bisschen undeutlich. Und dennoch ist das Bild schön, anziehend, hoffnungmachend. Und das Gute dabei ist, dass dieses alles, ich mache alles neu, ist eine superlative Verheißung. Wenn Gott etwas neu macht, dann ist es wirklich gründlich gemacht. Dann ist es eine Neuschöpfung. So ist es gemeint. Es wird nicht nur eine Reparatur vom Alten sein, ein bisschen hier und da ausgebessert oder eine oberflächliche Politur, schön aufglänzen, was sonst all die Jahrtausende nicht so ganz gut aussah oder vielleicht in die Jahre gekommen ist. Patina drüber, das muss man jetzt ordentlich abputzen und aufpolieren, dann ist es das Echte da. Nein, es wird eine komplett neue Schöpfung werden. Und diese neue Schöpfung steht von uns heute aus gesehen für Hoffnung, für Trost und für eine tiefgreifende Verwandlung. Und wenn wir das nicht nur mit der Optik verbinden, wie wird sie aussehen, dann kommen wir noch sehr schnell mit den biblischen Zusagen auch dahin, dass es auch bedeutet, das Neue wird nicht mehr den Schmerz, den Schrei, die Kriege, Leid, Tod und Ähnliches haben. All das ist überwunden, heißt es in der Offenbarung. Das alles ist nun vorbei. Siehe, alles ist neu geworden. Auch diese Daseinsform mit dem, was wir empfinden und mit dem, was oft als ein negatives Resultat unseres Lebens ausgeht und anderen Menschen zu machen schafft. Das ist diese glänzende Verheißung, die uns dieses Jahr durch all die Auf und Abs, durch Wirrungen und Irrungen führen wird. Halten wir daran fest. Offenbarung 21, Vers 5. Immer wieder neu, mitten in den Geschehnissen dieser Welt. Und dann habe ich noch eine zweite Folie mitgebracht, das habe ich euch schon letztes Mal angekündigt. Wir reden heute auch über das Jahreswort unserer Gemeinde für das Jahr 2026. Und das heißt, wie das hier formuliert ist, Herr, ich warte auf dein Heil, es geht noch um die Realität. Wir haben eine großartige Verheißung, nicht nur für dieses Jahr, sondern für unser ganzes Leben und für die Zukunft dieser Welt, aber müssen noch in der Realität leben, und zwar mit all dem, was dazugehört. Und hier in dieser Welt, wie sie beschaffen ist, wie die Menschen sie entwickeln und betreiben, in dieser Welt ruft man eben noch nach dem Heil. Es gehört zum Wesen dieser Welt und zu der Art, wie wir das Leben gestalten, dass man immer wieder an die Grenzen kommt und immer wieder rufen muss: Herr, wo bist du? Herr, hilft, ich warte auf dein Heil. Ein Wort, das über Jahrtausende eigentlich schon die Geschichte der Menschheit durchzieht. Alle Menschen, ja, die ganze Schöpfung wartet auf Gottes Erlösung. Und hier ist einer, das ist Jakob in 1. Mose 49, Vers 18, der das vielleicht stellvertretend für uns damals ausruft. Er ist der dritte Patriarch oder der drittwichtigste Patriarch. Abraham bekommt die große Verheißung Gottes, dass durch ihn der Heiland der Welt kommt und Gott wird ihn segnen und durch ihn kommt viel Segen in diese ganze Welt. Er bekommt den Sohn Isaak, seinen eigenen Sohn, auf den diese Verheißung übergeht. Und der Sohn von Isaak, ein von zwei, ist Jakob. Und Jakob bekommt diese Verheißung. Jakob bekommt 12 Söhne. Und aus diesen 12 Söhnen entsteht das Volk Israel, mit dem Gott seine Verheißung noch konkreter vollziehen wird. 3900 Jahre ungefähr ist diese Bitte, ist dieser Ruf von dem Patriarchen Jakob. Er ist alt geworden. Er hat sogar zwei Namen. Jakob, das ist so der Betrüger, und Israel. Diese beiden Namen werden oft zusammengeführt. Jakob Israel heißt, er ist Gottes Kämpfer. Und Jakob Israel ist in seiner Person inzwischen, zu dem Augenblick, wo dieses Wort ruft, 147 Jahre alt. Und er befindet sich nicht irgendwo auf einer Tanzfläche und nicht bei einer Party, wo er das ruft. Er befindet sich auch nicht mehr in der Blüte seiner Lebenszeit. Er ist alt geworden. Und das heißt, er ist dabei, versammelt zu werden zu seinen Vorfahren. Das heißt, er liegt auf dem Sterbebett. Satt an Lebensjahren. Und er versammelt seine 12 Söhne dazu und sagt: Ich möchte gerne über euch etwas aussprechen und euch segnen. Ich will über euch aussprechen, was die kommenden Tage euch bringen werden. Er kennt die Jungs absolut gut. Die Jungs sind längst erwachsene Männer. Wenn der Vater 147 Jahre alt ist, dann sind die Jungs von bis. Ne? Da ist alles unterzubringen. Und sie sind absolut unterschiedlich. Und an manchen Stellen wird über einzelne von diesen Kindern was in der Bibel notiert, aber nur sehr wenig. Auf jeden Fall, er spricht jetzt Aussagen über seine Söhne aus. Über einzelne. Und wenn man dieses Kapitel 49 liest, man merkt, das sind keine guten Prognosen für diese Jungs. Charakterlich sind die nicht die perfekten Typen. Die haben schon viel verbockt und wie er formuliert sich, es wird noch vieles kommen aus ihnen nicht Gutes. Schmerz, Gewalt, List, Betrug wird aus ihnen ausgehen. Aber auch sie werden viel nicht Gutes erleben. Das spricht der Vater so aus. Und er baut dann später diese Gedanken, die er prognostiziert, auch in seinen Segen für jeden Einzelnen ein. Ich kann mir vorstellen, dass der Vater Jakob Israel hier richtig in einer tiefen Verzweiflung diese Formulierungen seinen Söhnen weitergibt. Ich lade euch ein, das mal durchzulesen zu Hause, Kapitel 49, und nochmal genauer anzuschauen, wie welcher Sohn an Prognosen was genau bekommen hat. Und man merkt, dass diese Beschreibungen, was die Söhne alles so bringen werden, sind mit vielen Kämpfen verbunden. Die werden ringen, die werden auch viel Negatives erleben und versuchen, etwas zu erreichen, etwas zu geben. Es wird Kriege geben, es wird Auseinandersetzungen geben. Die werden nach Heil suchen, nach dem, was sie brauchen. Und der Vater könnte sagen, das wird schon nicht, wir gehen. Aber mittendrin, zwischen dem siebten und dem achten Sohn, zwischen dem Dan und Gad, bricht aus ihm plötzlich dieser eine Satz. Alle anderen Sätze sind immer den Söhnen zugewandt. Und das hier plötzlich kommt wie ein Seufzen aus der Verzweiflung heraus. Die Jungs waren nicht so gut in der Phase meiner Erziehung und mein Leben ist auch nicht so gut. Ich bin eigentlich ein listiger Typ. Ich bin Betrüger, habe den Segen des Vaters erschlichen und ich habe viel auch Schweres erlebt, wie Menschen mich behandelt haben, wie ich betrogen worden bin. Ich kenne die Geschichte von Jakob. Und diese Söhne haben schon jetzt viel erlebt. Und das, was vor ihnen steht, das sehe ich mit meinem geistigen Auge, wird hart sein. Und zwischen diesen zwei Söhnen, 7 und 8, bricht aus ihm diese tiefe Bitte oder Ruf oder Seufzer. Herr, ich warte auf dein Heil. Ich kann mich auf mich nicht verlassen. Ich kann mich nicht auf meine Söhne verlassen. Ich kann nicht auf das, was Menschen tun, verlassen. Herr, ich warte auf dein Heil. Und dabei stirbt er gerade jetzt. Was ist da noch zu warten? Ja klar, Erlösung nach dem Tod, ewiges Leben, Gemeinschaft mit Gott, versammelt sein zu den Vorfahren. Er sagt auch, wo er begraben werden möchte, bei dem Grab Abrahams und Sarah. Aber das ist nicht das Eigentliche, was ihn bewegt. Ich warte auf dein Heil. Es ist ein tiefer Seufzer, der existenziell einfach jedem Menschen irgendwo vertraut ist. Jeder von uns ruft in solchen Wirrungen und Irrungen, in solchen verzweifelten Situationen seine Biografie und dem, was das Leben ihm angetan hat und was noch das Leben bringen wird. Wir können nicht so ganz rosig unser Morgen betrachten. Man kommt zu seinem Seufzer. Wann endlich? Und letztes Mal haben wir in der Predigt gehört, Maranatha, der Ruf der ersten Christen. Herr, komm bald! Es ist so viel, es reicht. Jakob macht deutlich mit diesem Seufzer, er wartet das Heil nicht von Menschen, sondern nur noch von Gott. Und dieses Wort, was für Warten genutzt wird, ist mit dem Bogen verbunden. Wenn man am Bogen die Sehne spannt, bereit, den Pfeil loszulassen, in eine Richtung rauszuschicken. Dieses Gespanntsein, ich warte voller Spannung, ich bin wie eine Bogensehne, gespannt bis aufs Äußerste in der Erwartung deines Heils, das ich mir so wünsche, dass das Ziel meines Lebens, meines Glaubens auf mich endlich mal kommt, es trifft. Und das Wort Heil, da steht im Hebräischen Yeshua. Yeshua, da wisst ihr, was es heißt, Yeshua. Jesus wurde Yeshua genannt. Gespannt sein auf Jeshua, auf das Heil, was Abraham versprochen worden ist, über Isaak zu mir übergegangen ist. Ich muss das meinen Kindern anvertrauen, es wird weitergehen, aber durch Wirrungen und Irrungen, durch Brüche und Krisen und viele Unstimmigkeiten. Aber es gibt diesen Jeshua, dieses Heil, das Gott schon Abraham versprochen hat. Die nächste Folie bringen wir zwei Aussagen für dieses Jahr für uns zusammen. Ähnlich wie schon bei der letzten Predigt. Die Jahreslosung mit ihrer glorreichen Dauerverheißung mit endzeitlichem Charakter und unser Warten im Hier und Jetzt in einem absolut realen Leben. Jakob damals, mit ihm viele Generationen und wir heute. Bringen wir diese zwei Worte für das Jahr 26 hier für uns miteinander in Verbindung. Eine mächtige Verheißung und eine tiefe, sehnsüchtliche Bitte. Ein Seufzer. Ja, und das heißt es so auch in der Bibel. Gott ist der Erlöser. Gott ist der Heiland. Heiland. Und da heißt es, dass er nicht schläft, dass er seine Arbeit nicht vernachlässigt, dass er dauernd aktiv ist, um die Menschen auf dieses Ziel zu führen. Als die Zeit erfüllt war, heißt es, sandte Gott seinen Sohn, also praktisch kam selber in diese Welt, geboren durch eine Frau. Und der Engel erscheint Josef im Schlaf. Josef ist verzweifelt, ob er die Maria nehmen soll oder nicht. Das Kind, das was in ihr werden möchte, ist etwas, was nicht von ihm stammt. Und der Engel korrigiert, begradigt das auf Jeschua. Das Heil kommt nicht aus Menschen allein, hat aber mit Menschen zu tun. Der Engel korrigiert, justiert fein den Bogen auf das Ziel hin. Da heißt es, ich lese uns einfach mal, in Matthäus 1, 21. Da sagt der Engel zu Josef, sie wird einen Sohn zur Welt bringen und den sollst du Jesus nennen, Jeschua. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. In anderen Übersetzungen heißt es, er wird retten. Oder von aller Schuld heilen. Das ist Jeschua. Das ist der Heiland. Und in dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 9, bringt Paulus das nochmal schön zusammen in einem Satz. Ich lese aber ein paar Sätze drumherum. Wir aber gehören dem Tag, wir die Wartenden, wir die Seufzenden, mitten in der Realität dieser Welt und wollen deshalb nüchtern sein. Wir warten, wir richten uns aus. Wir wollen glauben, die Folie von gestern, ganz kleine dünne Schicht, aber die kann viel bewirken. Wir wollen glauben und Liebe als Panzer anlegen und die Hoffnung auf Rettung als Helm. Denn, und das ist der Satz, denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir seinem Gericht verfallen, sondern dass wir durch Jesus Christus, durch Jeschua, Christus ist noch Titel dazu, durch Jeschua und den Herrn der Welt, unseren Herrn, gerettet werden. Gerettet werden. Das, was Abraham schon damals zu hören bekommen hat und was Jakob hier transportiert weiter und Paulus und alle anderen das aufnehmen, kommt zu uns. Wir leben auf diese große Perspektive Gottes hin, auf das ewige Heil. Und wenn wir an Jesus Christus glauben, wer Jesus Christus sein Leben aufgenommen hat, der hat die Hoffnung und die Zuversicht, dass ihm das auch zuteil wird. Es wird aufgehen. Ich bin jetzt schon Bürger des Himmels. Aber dennoch lebe ich noch in dieser Welt. Deswegen sehe ich diese zukünftige Welt noch nicht, aber ich habe mit dir zu tun. Und so kann ich in meinem Alltag dieses Heil des ewigen Lebens, der neuen Welt Gottes, auch auf heute ein Stückchen übertragen. Ich lebe noch nicht in der neuen Welt. Und ich muss noch seufzen und rufen und suchen und fragen, wie auch die Natur das macht, wie auch der Patriarch das gemacht hatte und wie auch Jesus hat gefragt, warum, warum? Ich bin noch in der Realität und ich darf diese Perspektive auf mich beziehen. Ich darf rufen zu ihm und bekomme etwas von dort aus an Zuwendung mir gegenüber gesandt. Dieses Heil Gottes, das er uns für die Zukunft vorgesehen hat und reserviert hat, ist gültig auch in unserem Alltag, hier und da, in eigenen Wirrungen und Irrungen und in all dem Leid und Not dieser Welt. Und allein in diesem Jahr, wir haben gerade erst Monat Januar, wie viele Menschen um uns herum haben schon was durchgemacht und durchgestanden. Einige von uns wurden schon operiert. Einige von uns befinden sich jetzt im Krankenhaus oder bei Reha. Und einige von uns haben schon gerufen und mit denen auch wir, die Betenden, die Mittragenden, haben gerufen, Herr, erbarme dich, öffne du die Tür, Herr, heile du, bring du weiter, erlöse du, hilf. Und das macht auch jeder von uns auf seine Weise im eigenen Leben. Wie oft sind wir politisch schon sowas von strapaziert, dass wir sagen, was kann man noch von dieser Welt erwarten? Von den Politikern, die wir gewählt haben? Oder von den Politikern, die auf einem anderen Kontinent auf unser Land Auswirkungen üben und uns dorthin manipulieren oder leiten oder unter Druck setzen, dass es ganz andere Entwicklungen gibt, als wir das uns vorgestellt haben. Technische Probleme. Allein bei mir, wir haben im Oktober eine Autopanne gehabt und die hat bis zur letzten Woche uns irgendwie beschäftigt mit dem Auto. Es hat gedauert, bis wir das irgendwie einigermaßen klären konnten. Und am letzten Freitag fällt bei uns auch der Strom aus. Und wir haben eine Woche gebraucht, bis das behoben worden ist. Wir haben eine Woche lang uns auseinandergesetzt mit diesen ganzen technischen Möglichkeiten und haben auch unsere Fähigkeiten auch zugleich versucht, irgendwie einzusetzen, damit wir gut überstehen. Haben auch überstanden mit viel Improvisation und auch fremder Hilfe. Aber eine Woche lang ohne Strom, das ist eine Katastrophe eigentlich. Was da alles anders läuft und was eigentlich nicht mehr läuft. Unglaublich. Und die Menschen in Berlin vor kurzem bei der Kälte, nur weil jemand einfach eine Kabelstelle angefackelt hat. Das sind so Probleme, wo wir auch Heil brauchen, wo wir Hilfe brauchen, wo wir Erlösung brauchen, gesundheitliche Probleme, Beziehungsprobleme. Wir setzen uns mit so viel auseinander und das Jahr ist noch offen. Wir wissen nicht, was kommen wird. Aber gerade in diesem Alltag dürfen wir vom Neuen her durch unser Rufen, durch unser Vertrauen empfangen Heil in kleinen Facetten, in verschiedenen Äußerungen und in verschiedenen Formen, dass der Herr auf unser Rufen eingehen wird und wird helfen, wird erlösen, wird begleiten, wird Türe öffnen, wird überwinden helfen, wird einfach eine Haltung entwickeln helfen oder vielleicht Umgangsformen mit einem oder mit anderen Problem. Gott wird helfen, weil sein zukünftiges Heil auch die heutige Perspektive, die Mission hat. Und am Ende gibt es noch auch die Situation, wo wir wirklich manchmal sehr strapaziert werden innerlich, wo wir für andere einstehen müssen, wo wir noch ganz besonders viel Gottes Beistand und Kraft brauchen, wo wir merken, andere machen Fehler und wir müssen dafür etwas tun, um das auszugleichen, auszubalancieren. Immer wieder Verständnis zeigen, immer wieder zweite Meile gehen, immer wieder zweite Chance geben, immer wieder durchhalten und dennoch hoffen und dennoch dranbleiben. Kennt ihr das? Im Beruf, in der Schule, in der Familie, in den Beziehungen. Immer dieses Ausgleichen, immer dieses Balancieren, immer dieses Hoffen und nicht hinkriegen und immer wieder neu und immer wieder neu. Kraft investieren, Zeit, Hoffnung, Liebe. Wozu das Ganze? Es ist schwer. Und dass Gott da immer wieder dieses Heil von der Perspektive hineinpropft, das ist doch immer wieder auch eine unserer Erfahrungen, die wir immer wieder auch sammeln dürfen, persönlich und alle zusammen. Aber das ist der Weg des Glaubens. Das ist sogar das Vorrecht des Glaubens. Menschen, die diesen Glauben nicht haben, die diesen Umhang nicht anlegen können, bildlich gesprochen, die nicht nach innen gewärmt werden durch die silberne Schicht und nach außen nicht etwas ausstrahlen, dass Gott mit ihnen ist, die sind nicht so gut dran wie wir. Das ist der Weg unseres Glaubens und die Weise, wie wir vergängliche Menschen mit ihren Grenzen in schwierigsten Situationen die Erfahrungen des lebendigen und realen und ewigen Gottes machen, mitten in dieser Zeit. Beides. Und Gott, das erleben wir immer wieder. Und deswegen loben wir auch in unseren Gottesdiensten und in unseren Gebeten. Gott kennt keine Sackgassen. In jeder Not wird er uns irgendwie helfen. Genauso wie auch schon einigen Geschwistern in diesem Monat allein. Gott kennt keine Sackgassen. Er wird jedem von uns auf irgendeine Weise irgendwann irgendwie helfen. Und wir werden ihn preisen und loben. Denn wir sind nicht irgendwelche Spielbällchen des Schicksals in dieser Welt. Wir sind Gottes Geschöpfe, Gottes geliebte Kinder. Und schon jetzt erlöst auf die Ewigkeit und dürfen diese Erfahrung der Erlösung auch jetzt sammeln. Wir gehören Gott und deswegen werden wir geführt und wir kommen voran. Nein, wir werden vorangebracht mit all dem, was noch auf uns zukommen wird. Durch all das, was auf uns noch zukommen wird. Gott kennt keine Sackgassen. Wir werden geführt. Ja, wir werden weitergebracht. Lasst uns diese zwei Worte für 2026 miteinander sehnsüchtig, mit Hoffnung, aber auch mit einer gelebten Kommunikation praktizieren, dass wir das empfangen, erleben, festhalten und miteinander kommunizieren und auch nach außen strahlen. Ich möchte gerne euch mit einer weiteren Folie zum Ende dieser Predigt einladen, jetzt einfach 2-3 Minuten zu reflektieren. Stille Bildbetrachtung. Ein Kind sitzt mitten auf dem Weg. Nach links ist schon wahrscheinlich eine Strecke hinter ihm. Nach vorne ist eine weitere offene Strecke. Aber es heißt, es lohnt sich, auf Gott zu warten. Er kommt nicht zu früh und nicht zu spät. So hat mein Kollege Spurgeon vor einigen Jahrzehnten gesprochen. Wo wartest du auf den Herrn? Sag ihm in diesen 2-3 Minuten ganz konkret, in welchen Bereichen brauchst du das ewige Heil schon jetzt in irgendeiner Form, in irgendeinem Erfahren ganz konkret.